Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Der Start der Handball-Bundesliga-Saison wirft seine Schatten voraus, aber bevor es dann mit der HBL in dieser Saison losgeht, da geht's erstmal zum DHB-Pokal. Die First-Four-Turniere stehen an diesem Wochenende auf dem Programm, zum übrigens letzten Mal, denn im nächsten Jahr wird's einen neuen Modus für den Pokal geben. Wir blicken voraus auf die First-Four-Turniere des Wochenendes, auf die 16 Turniere mit unserem Experten von Anwurf, dem Handball-Podcast hier auf meinsportpodcast.de mit Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Unser Kollege von Anwurf, dem Handball-Talk hier auf meinsportpodcast.de, und er hat sich natürlich mal genau angeguckt, was dann da jetzt in der ersten Runde beziehungsweise bei den First-Four-Turnieren dann auf dem Programm steht. Ich sagte schon, Sebastian, das ist das letzte Mal, dass das so ausgetragen wird. Vielleicht kannst du kurz auf den Modus nochmal eingehen.
Ja, genau. Also im Endeffekt, es sind First-Four-Turniere, das heißt, vier Mannschaften sind dort pro Turnier eingeladen oder beziehungsweise zugelost worden mit dem entsprechenden Format, und dass es dann aktuell 16 Turniere gibt, im Endeffekt, wo dann vier Mannschaften mit dabei spielen, und normalerweise hat der Verein, der am tiefsten spielt, das Heimrecht. Wenn er aber sagt, okay, das möchte ich nicht, weil ich das mir nicht leisten kann, weil das einfach zu viel Aufwand für mich ist, kann also drüber nachdenken und sagen, hey, wer möchte das vielleicht eher machen? Dann sind gerade die Bundesligisten gefragt. Es gibt sogar auch in diesem Fall einige Bundesligisten, die das Turnier dann ausrichten, zum Beispiel Göppingen, aber auch weil Baling-Waldstätten richtet das Turnier aus, ebenso wie auch Nordhorn und Minden, weil sie gesagt haben, okay, wenn ihr das nicht machen wollt, machen wir das sehr gerne für euch, unterstützen euch da, weil es gerade für kleine Vereine dann schwierig ist, die Hallen voll zu kriegen, wenn die Heimmannschaft dann ausgeschieden ist.
Das ist jetzt noch das, wie es in diesem Jahr ausgetragen wird. Im nächsten Jahr gibt es dann diese First-Four-Turniere nicht mehr, dann gibt es eine ganz normale Qualifikation.
Ja, genau, dann wird es eine Qualifikationsrunde geben, bevor es dann zur ersten Hauptrunde dann kommen wird. Und zwar werden dort die 12 Teilnehmer aus der dritten Liga kommen. Also das heißt, die drei bestplatzierten Mannschaften der vier Staffeln, jedoch keine zweiten Mannschaften, das ist da ganz wichtig. Und die 12 besten Mannschaften aus der Vorsaison von der zweiten Bundesliga spielen die Qualifikation. Die 12 Sieger kommen dann entsprechend weiter, treffen dann auf die Bundesliga und die beiden Finalisten des Amateurpokals. Und da ist auch unterklassige Vereine haben Heimrecht, da ist dann aber dann einfach ein Spiel und keine mehreren Turniere mit dabei. Großer Kritikpunkt für mich persönlich, bin ich ganz ehrlich, ist, dass ja die Bundesliga, zweite Bundesliga nicht komplett besetzt ist, sondern dass dann nur die 12 besten Teams mit dabei sind. Finde ich ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hätte man vielleicht eine andere Lösung finden können. Es ist jetzt so entschieden, die Vereine freuen sich auch ein bisschen drüber, gerade auch die Bundesligisten, weil sie ja gerade dieses First-Four-Turnier haben wollten, damit sie ja weniger Pokalspiele haben. Das bleibt ja dadurch entsprechend bestehen.
Und es dient im Grunde dazu, diesen sowieso schon sehr dichten Spielplan dann auch ein bisschen zu entzerren, vor allen Dingen den Spitzenvereinen natürlich dann auch mehr Pausen zu geben.
Ja, genau, so ist es genau. Also es wird wieder früh anfangen, jetzt auch wie jetzt aktuell, wieder vor der Saison wird, vor der Bundesliga-Saison wird dann entsprechend der Pokal stattfinden, die erste Qualifikationsrunde, und dann natürlich werden die Bundesligisten dann Spielzeit bekommen. Ich bin da sehr gespannt auf, wie dieser Format angenommen wird, wie es auch aussehen wird, wie groß auch die Chancen auf Überraschungen sein werden, denn bei Final oder bei diesen First-Four-Turnieren gibt es die ein oder andere immer mal wieder, aber insgesamt sind wenig kleine Mannschaften, die Großen wirklich ärgern können.
Aber in diesem Jahr kann man dann eben auch mal ein paar kleine Mannschaften noch sehen. Das Ganze sogar live bei Sportdeutschland TV. Also alle Spiele der First-Four-Turniere werden übertragen. Dann gucken wir mal auf ein paar Spiele. Es gibt ja auch zumindest erstmal in der ersten Runde in einem Halbfinale eines dieser First-Four-Turniere dann auch ein direktes HBL-Duell.
Ja, genau. Es gibt ein direktes Bundesliga-Duell in Baling, und zwar empfängt Baling Wetzlar im zweiten Halbfinale dort. Großwaldstadt und Longericher SC sind auch mit dabei, aber das ist das wirklich hochspannendste Duell am Samstag, den ersten Pokaltag. Da bin ich sehr drauf gespannt. Die Balinger sind aufgestiegen, haben sich ein bisschen was stärken können, mussten gerade für Torhüterposition den einen oder anderen Neuen dazu holen. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie sie dort spielen werden in ihrem ersten Bundesligaspiel. Und Wetzlar hat keine großen Abgänge gehabt im Sommer. Da wird wieder Kai Waldstein versuchen, die Mannschaft wieder ein bisschen besser zu machen, nachdem sie in der letzten Saison nicht mehr ganz so stark sind. Aber trotzdem, es sind viele Junge mit dabei, einen Lenny Rubin, den ich sehr gut finde, aber auch Ja, insgesamt der ganze Kader, der ist wirklich sehr gut aufgestellt. Und das wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein, gerade wie Balling in seinem ersten Bundesliga-Duell dort mithalten kann, im ersten Spiel, wo es richtig drum was geht, wie sie dann gegen Wetzlar bestehen können. Und ich bin da sehr gespannt, weil in Balling spielen die wenigsten Bundesliga-Mannschaften gerne, weil es eine weite Fahrt ist. Und mal gucken, wie Wetzlar damit klarkommt.
Auf der einen Seite natürlich für den Zuschauer ein tolles Duell, schon mal gleich Bundesliga-Feeling schnuppern. Für die Vereine wahrscheinlich eher nicht so geil, obwohl es natürlich ein guter Test vor der Liga ist. Aber mit Ambitionen im Pokal ist das Ganze natürlich nicht so ganz vereinbar.
Nee, das ist natürlich entsprechend schwierig direkt von Anfang an. Gerade wenn man weiterkommen möchte, wie vielleicht auch Wetzlar, die sich da durchaus schon das eine oder andere guten Pokal-Run gehabt haben insgesamt, wird das schwierig für sie dort ja vielleicht die nächste Runde überhaupt zu schaffen, weil einfach Baling eine unangenehme Mannschaft ist. Baling stellt eine starke Abwehr, das können die Wetzlarer auch machen. Mit Till Klimke hinten drin haben sie auch einen sehr guten Torhüter, der auch bei der U21-WM gute Leistung gezeigt hat. Also das wird wirklich spannend zu sein für die Vereine, mit Sicherheit nicht glücklich. Sie wollten gehofft, okay, vielleicht eher einfach Lose, wie es dann andere Mannschaften bekommen haben, wo sie dann einen Zweitligisten und vielleicht einen Drittligisten und vielleicht noch einen weiteren Drittligisten mit dabei hast. Aber das ist bei den beiden Mannschaften nur nicht so. Sie müssen nicht mit arrangieren und haben damit aber schon den recht hohen Test unter Wettkampfsbedingungen mit Blick auf die Bundesliga-Saison, und da wird da schon die erste Richtungsweisung dann stattfinden.
Für die Leipziger könnte es dann auch im Finale ihres Fast-Four-Turniers dann auch schon ein Bundesliga-Duell geben gegen Nordhorn.
Ja, genau. Gegen Altenholz müssen sie spielen im Halbfinale. Das ist eigentlich für sie eine machbare Aufgabe. Und Nordhorn, die das Turnier ausrichten, müssen gegen Schalksmühle spielen. Da bin ich auch sehr gespannt, auch wie die Nordhorner sich spielen werden, weil da ist es ja so, dass der Trainer Heiner Bültmann ja überraschend in der Vorbereitung gesagt hat, ich bin erstmal für unbestimmte Zeit raus. Gesundheitliche Probleme, hat gesagt, dass sein Energielevel momentan nicht da ist, um das Team entsprechend weiterzuführen. Das war natürlich für Nordhorn ein Riesenschock. Damit haben sie überhaupt nicht gerechnet, dass das so kommt, so überraschend vor allen Dingen auch kommt. Deswegen muss man mal gucken, wie die Mannschaft jetzt ja damit klarkommt, wie dann auch das neue Trainerteam, das oder Interimstrainerteam, man weiß es ja nicht so ganz genau, wann er wiederkommt, wie er damit klarkommt. Da bin ich sehr drauf gespannt. Robert Weber ist ja dort auch hingewechselt, also ein absolut Top-Neuzugang, den man sich hat an Nordhorn holen können. Und das wird ein spannendes Duell, glaube ich, sein. Ich sehe Leipzig da momentan ein bisschen vorne, einfach aufgrund der stärkeren Mannschaft. Aber in Nordhorn zu spielen, ist sehr, sehr schwierig. Das haben wir auch in der zweiten Liga gesehen, wo Nordhorn wirklich eine der Top-Heimmannschaften war über die ganze Saison. Deswegen sind sie auch mit aufgestiegen, weil dort in Nordhorn zu gewinnen, das ist sehr, sehr schwierig. Ist eine kleine Halle, ist eine sehr euphorische Halle. Und das kann zum Ausschlag werden, um da vielleicht die erste Überraschung zu schaffen.
Einfacher hat es der THW Kiel. Die müssen nach Baunatal. Dort findet das Turnier statt, wo Kiel mit dabei ist, zusammen mit Eintracht Baunatal, auf die sie dann auch im ersten Halbfinale treffen. Dazu der TV Emstetten und Dessau-Rosslauer HV 06.
Ja, genau. Baunatal Drittligisten und dann Emstetten, Rosslauer, Dessau jeweils zwei Zweitligisten dann auch dazu. Das ist wirklich für sie sehr machbar, muss man ganz ehrlich zugeben. Kieler, die wollen in dieser Saison mal wieder was gewinnen. Das ist für sie zum Auftakt wirklich sehr machbar. Haben jetzt auch gestern gegen Paris gewonnen, den Rewe Cup mit 34-30. Barcelona schon besiegt. Also die Mannschaft ist momentan wirklich schon in einer sehr guten Frühform. Das hat man gesehen. Der Abwehr steht stark da. Der Angriff findet immer wieder gute Lösungen. Und das wird dann auch für Philipp Hiecher, den neuen Trainer, so die erste richtige Herausforderung werden, aber ich denke, dass einfach Kiel so viel Qualität besitzt, dass die anderen Mannschaften dort nicht mithalten können. Deswegen wird das für Kiel eigentlich ein klarer Sieg oder klarer Sieg in dem Turnier, genau.
Meister Flensburg hat eine kurze Anreise, müssen nämlich nach Lübeck und treffen dort auf den VfL Lübeck-Schwartau, den VfL Gummersbach und die Mecklenburger Stiere Schwerin.
Ja, genau. Die Schweden haben das Recht abgegeben, weil sie eigentlich der tiefklassigste Verein dort sind, und deswegen macht es jetzt Lübeck-Schwartau. Da bin ich sehr drauf gespannt, gerade auf das zweite Duell Gummersbach gegen Schwartau, weil da Torge Grewe, der Trainer von Gummersbach, auf seinen Ex-Verein trifft. Gummersbach ja mit ein bisschen neuen Namen mit dabei, aber immer noch einen großen Namen mit Philipp Iwitsch als Torhüter. Ja, und die SG Flensburg-Handewitt ist für mich der Favorit dort. Da muss aber wirklich aufpassen, weil gerade Lübeck-Schwartau, Gummersbach, die sollte man nicht unbedingt außer Acht lassen. Die können, wenn es gerade Lübeck-Schwartau im Finale sein sollte, wird die Halle dann auch ja, sehr, sehr laut entsprechend sein, aber Flensburg ist auf einem guten Weg, hat natürlich Olga Garnow verloren aufgrund einer Schulter-OP, der ist nicht fit, der wird erstmal auch ein paar Wochen und noch Monate noch fehlen, dafür ist aber Magnus Röth nach einer Nasennebenhöhlen-OP wieder so weit fit, dass er rückkommen rechts belegen kann und dafür sorgen kann, dass man dort auch als Sieger rausgeht. Wie gesagt, Lübeck-Schwartau ist so ein bisschen der schwerste Gegner, auch gerade weil es zu Hause ist, aber eigentlich für Flensburg keine große Aufgabe.
Dann gucken wir mal auf die Rhein-Neckar-Löwen. Die haben ja einige Fragezeichen jetzt dann auch vor der Saison. Erstmal ja, gehabt um sich herum, neuer Trainer, da ist einiges neu, Uwe Gensheimer ist zurückgekehrt. Wie passt denn das alles schon so zusammen bei den Löwen aus deiner Sicht?
Ja, also es sieht sehr gut aus. Also die Vorbereitung ist für sie gut verlaufen, haben nur ein einziges Spiel verloren. Das war jetzt das letzte Spiel gegen Montpellier. In Basel haben sie ein Turnier gespielt, wo sie das Finale dann verloren haben gegen Montpellier. Aber insgesamt sieht das schon gut aus. Also weil die großen, wichtigsten Teile sind zusammengeblieben. Das Torhüter-Duo ist weiter mit dabei. Die Abwehr steht auch soweit schon ganz gut. Klar, man hat den einen oder anderen neuen mit dazu bekommen. Den muss man natürlich erstmal dann entsprechend mit reinnehmen, mit einem Roman Lagarde oder aber auch eine Niklas Kirkeloke. Die müssen noch so ein bisschen an dieses ganze Abwehrsystem dran gewöhnen, aber es sieht bisher ganz gut aus, was dort an Christian Andreasson so richtig dort gezaubert hat als Trainer. Das hat schon ein bisschen Hand und Fuß. Natürlich muss man jetzt abwarten, wie es unter Wettkampfbedingungen sein wird. Das ist dann immer wieder ein bisschen was anderes. Aber ich denke, die Rhein-Neckar-Löwen sind auch in ihrer Runde einfach wirklich der klare Favorit, sollten dort weiterkommen gegen Saar Louis. Keine einfache Aufgabe, zumal Janik Kohlbach doch mal gegen die gespielt hat gesagt, er möchte direkt eine Zerstörerabwehr dort hinstellen. Und wenn sie das hinkriegen, dann haben weder die Saar Louis eine Chance, noch wahrscheinlich dann der TuS Ferndorf, der das zweite Halbfinale gegen Nussloch bestreitet. Das wird für alle drei Mannschaften sehr, sehr schwer, dort gegen die Rhein-Neckar-Löwen zu bestehen.
Dann gucken wir nochmal auf den TBV Lemgo. Der ist in einem Finalturnier bei den Bergischen Panthern, Wilhelmshavener HV und Eintracht Hildesheim. Für Lemgo klingt jetzt erstmal einfach, aber die Lemgoer, die haben so ein paar Probleme, paar Sorgen, die sie drücken.
Ja, genau. Sie haben akute Verletzungsprobleme. Das muss man ganz ehrlich zugeben. Jetzt das am Wochenende, letztes Wochenende das Klaus-Miesner-Gedenkturnier gespielt und da sind einige Großnamen nicht mit dabei gewesen. Piotr Wischmierski war ausgefallen. Ist noch nicht ganz sicher, ob er wieder fit wird fürs Pokalfinal vor. Tim Sutton ist langfristiger Ausfall, genauso wie André Gogut, Christoph Teuerkauf, Jonathan Kroalsborgard und auch Donat Bartok. Also wirklich absolute Stützen dieser Mannschaft. Gerade Rückraummitte wird so ein spannendes Thema zu beobachten sein. Deswegen bin ich sehr gespannt und halte Lemgo für eine Mannschaft, die vielleicht überraschend ausscheiden kann in diesem Turnier. Natürlich, die Gegner sind jetzt nicht die stärksten. Es ist kein Zweitligist mit dabei, sondern es sind allesamt Drittligisten. Das kommt ihnen vielleicht so ein bisschen entgegen, aber trotzdem ist es keine einfache Aufgabe. Sie müssen wirklich gucken, dass ihre Mannschaft mit dabei ist, dass sie gerade die jungen Spieler die Rollen annehmen, die sie gemacht haben. Es hat gut ausgesehen in der Vorbereitung mit einem guten Ergebnis bei dem Gedenkturnier Platz 3 dort. Haben sie gute Leistungen gezeigt, auch beim Sparkassenturnier, was ja auch hochkarätig besetzt ist, haben sie auch den dritten Platz geholt. Also das waren gute Leistungen, aber man muss, wie gesagt, dann jetzt gucken, wenn es jetzt in die Wettkampfbedingungen reingeht, wie die junge Mannschaft ja das auffallen kann. Und gerade wenn es enge Spiele werden, wer dann entsprechend vorweggehen wird, was dann Fabian Olpen und Isias Guardiola machen werden, weil das sind dann die Leute, die dann gefragt sind, diese Mannschaft dann führen sollen. Deswegen würde ich mal Lemgo im Auge behalten. Ich habe das Gefühl, dass da vielleicht eine Überraschung kommen könnte und dass sie dann vielleicht überraschend ausscheiden.
Wo könnte es denn aus deiner Sicht noch Überraschung geben? Wer muss dann besonders zittern? Wo ist das eigene Gesetz des Pokals am wahrscheinlichsten?
Ich bin sehr gespannt darauf auf Minden. Natürlich, sie spielen zu Hause das Turnier, aber auch da gibt es so ein bisschen Verletzungsprobleme. Magnus Gülerud ist ausgefallen mit einem Fußbruch, wird er zwei paar Wochen fehlen. Alexander Pacivalo ist aufgrund einer Knochenstauchung auch noch nicht wieder fit, wird auch die Bundesliga-Auftakt auf jeden Fall verpassen. Und Maximilian Nowatzki ist auch verletzt. Da hat man so wirklich so ein, zwei Ausfälle. Und gerade Hamm-Westfalen ist ein Verein, der unbedingt in die erste Liga möchte, hat wirklich viel investiert wieder, ist ein absolut schwerer Gegner, den man dort zu Anfang bekommen kann. Deswegen müssen die Mittener da wirklich genau aufpassen, dass sie da dem ersten Spiel nicht zu sehr auf Sparflamme fahren, sondern dass sie wirklich sofort hellwach sind, dass sie den Gegner sofort annehmen, weil das kann man gegen Hamm-Westfalen, kann man das entsprechend bereuen, wenn man dort ja von Anfang an nicht mit dabei ist. Das wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Und dann bin ich noch persönlich gespannt auch auf, wie Stuttgart spielen wird. Die spielen in der ersten Runde gegen Coburg, auch keine einfache Aufgabe. Coburg letzte Saison Dritter gewesen in der zweiten Liga und Stuttgart hat Probleme auf der Linkshänderposition. Sowohl Robert Markotic als auch David Schmidt, als auch der Nachwuchsspieler Luis Vöge fallen allesamt aus. Also man hat keinen nominellen Rückraumrecht momentan im Kader. Da muss man entweder aus der Jugend hergreifen oder mit drei Rechtshändern im Rückraum spielen. Und das wird mit Sicherheit nicht so ganz so einfach zu spielen sein. Deswegen auch da muss man mal genau drauf gucken, wie Stuttgart sich präsentieren kann, ob es da auch vielleicht die erste Überraschung dann auch gibt. Wird gespielt in Aachen, die dort ausrichten. Die spielen selbst gegen Heilbronn Horkheim. Da bin ich auch gespannt, ob da Aachen das Heimpotenzial nutzen kann und dann zumindest ins Finale einziehen kann. Ist keine einfache Aufgabe, weil sie nur Regionalliga spielen, also insgesamt vierte Liga. Deswegen gucken wir mal, wie Stuttgart dort durchkommt. Aber auch da Ich bin gespannt drauf, weil auch da viel neu ist, dazugekommen ist, viele neue Spieler mal durchgewechselt wurden und das kann gerade in den ersten Wochen noch schwierig werden, deswegen mal genaues Auge auch darauf haben.
Es kann also einiges passieren bei den First Four Turnieren im DHB-Pokal am Wochenende. Wir werden ganz genau drauf gucken. Sebastian Mühlenhof war das, unser Handball-Experte vom Podcast Anwurf hier bei uns auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Danke, Sebastian.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.